Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Bisnode, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Bisnode liegen Sie immer richtig. www.bisnode.ch.
Roger gegen Markus, Saisonstart nach langen Ferien. Danke, dass du gekommen bist wieder mal, Markus. Wie hast du die vergangene Woche verbracht?
Ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Im Prinzip war es schön gewesen, aber ich habe ein bisschen Stress, bin jetzt mit wieder von einem Buch und so weiter. Und ich habe ein bisschen Mühe mit der Dramaturgie. Ich habe jetzt etwa schon dreimal neu angefangen. Das ist eigentlich nicht ein gutes Zeichen.
Okay, und mit der Familie, wie war es? Wo bist du überhaupt?
Mit der Familie war sehr gut gewesen. Wir waren im Engadin gewesen. Das Wetter war auch gut gewesen, nämlich beides. Regen, kühl, aber auch wieder warm. Nein, also die Ferien sind sehr gut gewesen.
Und an den Haus bist du geblieben oder hast du abgehängt?
Ja, weil ich jetzt eben zur Zeit ein bisschen im 18. Jahrhundert unterwegs bin, habe ich ziemlich abgehängt, aber es ist ja nicht so viel passiert. Also es hat jetzt wieder angezogen in letzter Zeit, aber ja.
Also, ich bin in Ibiza gewesen, ich kann dann vielleicht kurz darüber gerade etwas noch erzählen, längere Zeit. Unsere Themen heute Corona, Schweiz und international, dann die SVP mit einem neuen Präsident. Wir reden auch über die Begrenzungsinitiative, die ansteht. Und natürlich Donald Trump und Joe Biden. Fangen wir an mit Corona. Sorry, wenn ich das einfach nochmal erwähnen muss. Du hast am Anfang immer gesagt, keine Panik, man muss das abspielen.
Nein, das habe ich nicht so gesagt.
Tiefe Mortalität, viel tiefer, als man glaubte. Wir haben auch keine überlasteten Spitäler. Und jetzt merken wir, das Ganze ist viel schwieriger, als man denkt. Die Zahlen gehen wieder rauf, es ist nicht unten geblieben. In verschiedenen Ländern gibt es Quarantäne. Und man merkt jetzt, man hat schnell geöffnet. Man hat etwas unterschätzt, vor allem der Tourismus. Der hat man gesagt, das ist ganz eine ganz wichtige Wirtschaftskraft und die muss man unterstützen. Aber die Kraft oder der Tourismus, der ist auch brandgefährlich, oder? Und das realisiert man. Jetzt kommen wir auf eine ganz schwierige Zeit zu, nämlich auf den Herbst.
Gut, also ich finde eigentlich im Prinzip eher, dass ich jetzt langsam das Gefühl habe, das, was ich am Anfang gesagt habe, hat eigentlich schon gestimmt. Es ist übertrieben worden, man hat überzogen. Es ist eine unglaubliche Panik ausgebrochen, wo das zeigen nämlich Zahlen jetzt. Mortalität ist wirklich nicht so hoch, wie man zuerst gedacht hat. Am Anfang hat man wirklich gemeint, es sei wahnsinnig gefährlich, wahnsinnig tödlich. Das ist nicht der Fall. Das Zweite, was ich würde sagen, wegen den Lockdowns, das ist absolut schwer zu belegen, ob das ein Grund ist, dass jetzt wieder die Fallzahlen aufgegangen sind. Wir haben nämlich beides. Wir haben Länder wie Israel oder Großbritannien, die extreme Lockdown gemacht haben. Die Zahlen gehen auch rauf. Wir haben Länder, die eher eben wie die Schweiz ein bisschen pragmatischer waren. Dort gehen die Zahlen auch wieder rauf. Da gibt es auch das Umgekehrte. Also von dem her, da finde ich, ist noch völlig offen, was eigentlich da wirklich der wichtigste Effekt ist. Heute gerade in der New York Times, wo ja eines von deinen Leitblättern ist, wird zum Beispiel auch gesagt, Herdenimmunität ist wahrscheinlich schon erreicht in gewissen Orten. Zum Beispiel wahrscheinlich in New York. Dort, auch dort hat man sich im Prinzip verschätzt. Man hat ja das Gefühl gehabt, 70% müssen angesteckt. Jetzt gehen die Experten davon aus, 45-50%. Was sicher ist, und da sind wir uns glaube ich, einig, es wird noch ein Zeitchen gehen.
Also man muss noch sagen, New York war eben genau der Ort, wo man dann massiv einen Lockdown gemacht hat, viel länger als an anderen Orten. Du hast immer gesagt, die demokratischen Gouverneure, das sind ja Flopper etc. Die Republikaner sind die Guten, die haben dann aufgemacht und dann dort ist dann so richtig abgegangen. Florida, vor allem Texas, aber auch in Arizona, dort ist es passiert. Und ich muss noch sagen, ich war in Ibiza, dort gibt es übrigens viel strengere Regelungen als bei uns. Also auf der Strasse Masken, in jedem Lokal oder wo man etwas einkaufen kann, Masken. Oder wenn man in einem Restaurant ist, dann kann man zwar am Tisch sein ohne Maske, aber wenn man an einen anderen Tisch geht, wenn man jemanden trifft oder jemanden will treffen, den man kennt, dann kommen wir jetzt gerade auf einem zu. Und trotzdem jetzt, also auch die Balearen, die sind jetzt auf dieser Quarantäneliste, vor allem von den Deutschen und den Engländern, und die sind wirklich total sind die verzweifelt. Unser Gärtner hat gesagt, wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt, dann wird aus Ibiza Venezuela.
Ja gut, aber Roger, das ist ja genau der Punkt. Erstens, wir wissen nicht genau, ob der Lockdown wirklich die Massnahme ist, die etwas bringt. Das zeigt ja auch Spanien. Spanien hat auch wieder steigende Fallzahlen, obwohl sie einen brutalen Lockdown gemacht haben. Wahrscheinlich gibt es ganz andere Gründe, die viel komplexer sind, warum sich etwas ausbreitet und nicht. Und nochmal etwas, was viel wichtiger ist, jetzt vor allem auf die Schweiz bezogen. Wichtig sind eigentlich weniger die Fallzahlen, sondern viel entscheidender sind die Hospitalisierungen. Und die stagnieren in der Schweiz. Und das ist ein gutes Zeichen. Auch Todesfälle stagnieren, haben nicht wahnsinnig zugenommen. Das zeigt, dass die Leute, die jetzt angesteckt sind und getestet worden sind, positiv getestet worden sind, sind wahrscheinlich die Jüngere, sind solche, wo es eben nicht so gefährlich ist und so weiter. Und das ist alles Good News, weil letztlich am Schluss, und das glaube ich, merken jetzt die meisten Leute, der Impfstoff, der kommt nicht so schnell, das geht noch lang. Wir müssen richtig Herdenimmunität gehen. Man muss schauen, dass das langsam läuft, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird, aber letztlich geht es in die Richtung.
Also, es ist natürlich genau umgekehrt, es ist Bad News. Sogar der Daniel Koch redet jetzt von einer zweiten Welle im Herbst. Der CDC-Chef von Amerika, der Chef von dem Amt, hat gesagt, der Redfield, das wird der schlimmste Herbst und Winter, den Amerika je gehabt. Man hat es nicht im Test. Und der Daniel Koch sagt jetzt, man hat zu wenig testen. Man testet nicht. Bei Maske hat er seine alte, ablehnende Haltung nicht geändert. Ist eben der fast schon heilig gesprochene Daniel Koch. Ist also eben als eitler, vielleicht sturer, vielleicht eigensinniger Mann, hat man den jetzt erkannt und so. Aber auch die merken, wir haben es nicht richtig im Griff. Es kommt etwas auf uns zu. Und du sagst, es ist Good News. Geht's ja, noch?
Good News schon ist wieder. Doch, aber Roger, noch eines. Hospitalisierungen sind entscheidend. Und wenn nicht mehr Leute ins Spital müssen, weil sie wahnsinnige gefährliche Erkrankung haben, dann ist das Good News. Weil die Fallzahlen, die aufgehen, die zeigen ja nur mehr Ansteckungen. Und das ist gut, weil letztlich wir müssen möglichst viele Leute am Schluss angesteckt haben, damit überhaupt der Virus kann wieder gehen. Oder wir haben einen Wirkstoff und den haben wir jetzt zurzeit.
Nein, nicht. Unsere Zahlen sind natürlich relativ tief. Also wenn man sie auf Amerika würde umrechnen, wären sie tief. Das wären ein paar Tausend. In Amerika sind zwischen 50 und 100.000 oder 80.000 am Tag. Dort sterben jeden Tag 1.000 Leute. Jede 80 Sekunden stirbt dort.
Aber auch dort ist es weniger schlimm als am Anfang. Also.
Nein.
Das stimmt nicht. New York hat viele höhere Mortalität gehabt als Kalifornien jetzt zum Beispiel. Das ist alles Good News.
Nein, also die Tatsache ist, es ist runtergegangen und dann ist der Druck von Donald Trump aufmachen, er hat gesagt, Ostern, ich wollte schon an Ostern, dass alle in die Kirche gehen, alle aufgehen. Nachher hat es geheissen, was haben sie denn gehabt? Labor Day oder was ist es gewesen, wo sie gesagt haben, alles aufmachen, sind überall an die Beach gegangen und dann ist es richtig losgegangen und bei uns ist es auch ein bisschen schnell gegangen, aufs Mal hat man alles aufgemacht, hat man nicht können realisieren, wo dann die Ansteckungsrate am höchsten sind und jetzt haben wir da die tausende
Regeln. Aber wie erklärst du, wenn du das jetzt, du bringst immer die gleiche Legende, wie erklärst denn du dir, dass Großbritannien und Israel, wo beides die brutalsten Lockdowns gemacht haben überhaupt, warum haben die jetzt steigende Fallzahlen, und zwar massiv steigend? Warum denn? Der Lockdown spielt keine Rolle.
Ich erkläre das nicht mal. Der Lockdown spielt die wichtigste Rolle und dann kommt darauf an, was passiert nach dem Lockdown. In Israel hat man im Juli die Schulen aufgemacht. In London und sonst in Großbritannien hat man die Pubs aufgemacht.
Nein, aber man hat die Schulen nicht aufgemacht. Man hat Schulen nicht aufgemacht.
Das ist,
und sie haben eine von der extremsten Massnahmen gemacht.
Ja.
Oder dann nehmen wir Spanien. Spanien hat auch steigende Fallzahlen, obwohl es zugemacht
hat. Und ich sage dir noch, was in Israel noch speziell ist. Die Religiösen, die ganz Religiösen, die halten sich nicht an die Regeln. Die leben meistens mit grossen Familien, in ganz engen Familienverhältnissen. Und die glauben ja sowieso, von Gott ist alles vorbestimmt. Also wieso soll ich mich irgendwie um ein Coronavirus kümmern? Das ist dort in Israel der Fall. Da sind ganze Städte wie Bnei Brak und andere sind abgesperrt, wo die Religiösen sind. Du musst dich ein bisschen ernsthaft mit dem befassen, wenn du das
erzählst. Du musst dich mit diesen Fällen beschäftigen. Und übrigens, vorher hast du auch einen Fehler gesagt. Kalifornien hat den Lockdown eben nie aufgehoben. Sie haben nie aufgemacht. Sie würden sich als demokratischer Staat sowieso nie an Trump halten. Das ist eine blöde Geschichte, die du hier probierst zu erzählen, die einfach zu simpel ist und die nicht stimmt. Wir haben alles gesehen. Wir haben Länder mit Lockdown, wir haben Länder ohne Lockdown, wir haben Länder mit steigenden Fallzahlen, solche mit sinkenden oder stagnierenden. Es ist nicht so einfach, wie du das darstellst.
Du das nicht einfach vernebeln. Es gibt gewisse Sachen, die funktionieren, was nicht. Anthony Fauci hat gesagt, es läuft völlig schlecht in Amerika und man müsste jetzt wirklich eine Maskenpflicht machen für 3 Monate. Joe Biden hat das auch vorgeschlagen. Dann würde man 30 bis 40'000 Menschenleben retten. Aber das spielt offenbar dort keine Rolle. Vielleicht auch die spielt keine Rolle. Aber wir kommen doch noch mal in die Schweiz. Jetzt haben wir die Tausigerregel, die aufgehoben werden soll am 1. Oktober. Ich habe mir überlegt, warum erst 1. Oktober? Ich glaube, die wissen gar nicht, wie sie es machen wollen. Die müssen das langsam herausfinden. Und sie wollen nicht, dass im einen Kanton so ist, im anderen Kanton anders, etc. Die haben einfach richtig Angst, nachdem sie gemerkt haben, der Herr Berse hat sich dort mal gesagt, wir können Corona, nein, sie können es nicht so gut. Das haben wir jetzt in der Zwischenzeit herausgefunden und sie wollen nicht jetzt einen ganz grossen Fehler machen.
Du kannst es auch nicht, es kann es niemand. Und das ist einfach Blödsinn, wenn du so tust, als wäre es völlig klar, welche Strategie die richtige ist. Das stimmt nicht, wir wissen es nicht und deshalb sind auch alle verunsichert. Am Anfang war es einfacher gewesen, hat man einfach mal den Lockdown beschlossen. Nachher hat man gemerkt, erstens, es bringt nicht so wahnsinnig viel, je nachdem, und vor allem sind die Kosten wahnsinnig hoch. Und auch der Alain Berset, sogar der Alain Berset, musste merken, es ist zu teuer, unter anderem auch seine eigene Klientel ist stark betroffen gewesen. Ich finde es sehr gut, dass man jetzt aufmacht, 1. Oktober, ja, das wirkt ein bisschen willkürlich, da hast du völlig recht, hätte man vielleicht auch früher noch aufmachen können. Aber letztlich ist es gut, dass wir probieren, überall zu normalisieren. Und wir müssen nur das machen, was wir immer haben müssen machen. Social Distancing ist richtig, Handwaschen ist richtig, Masken in gewissen Orten ist richtig. Und was auch richtig ist, ist, dass wir grundsätzlich den Föderalismus wieder einsetzen, wo man nämlich je nach Kanton Betroffenheit, ist nämlich sehr unterschiedlich, kann man auch anders handeln, das ist intelligent.
Nein, aber die Tausigerregelung kann nicht kantonal gemacht werden.
Wieso nicht?
Nein, also Entschuldigung.
Wieso nicht? Appenzell-Innerrhoden hat fast keine Fälle, Genf hat ganz viel.
Nein, aber im Fußballstadion in St. Gallen sollen die Leute so sitzen und in Zürich ganz anders. Um das geht es doch. Appenzell hat, glaube ich, keine Ortschaften oder auch Veranstaltungen, wo da 10'000 Leute zusammensitzen. Sondern dass man da einheitliche Regelungen macht, wie man es auch im öffentlichen Verkehr nach langem, langem Warten gemacht hat.
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde es gut, dass Kantone anpassen können. Es geht ja auch um
Konzerte.
Es geht nicht nur um Fußball, es geht ja um Konzerte, es geht um kulturelle Anlässe und so weiter. Und wenn du in einem Kanton bist, wo du praktisch keine Fälle hast und wo eben auch die grosse Mehrheit der Leute Einheimische sind und so weiter, ist das kein Problem. Und schau, Roger, es ist doch auch gut, wenn wir experimentieren. Wenn wir nachher sehen, dass es dort und dort nicht gut läuft, dann kann man es ja wieder zurücknehmen. Nein, aber das Hauptproblem war am Anfang, dass wir alle, und zwar fast die ganze Welt, das Gleiche gemacht haben. Und deshalb sind wir ja jetzt also ratlos, weil wir nicht genau wissen, was ist die beste Strategie.
Es haben nicht alle das Gleiche gemacht und haben auch nicht alle gleich schnell gemacht. Die einen schneller, die anderen langsamer. Frau Sommaruga wird schauen, und das wirst du sehen, dass man gerade bei dieser Tausiger-Regelung eine einheitliche Schweizer ist, ja nicht eine differenzierte kantonale. Reden wir über die SVP. Die haben jetzt einen potenziellen neuen Präsidenten, der heisst Marco Chiesa. Stessiner kann offenbar nicht so gut Deutsch. Hast du mal mit ihm geredet?
Nein, kenne ich nicht.
Niemand kennt ihn? Nein, kennt ihn nicht.
Also Tessiner kennen ihn schon.
Ja.
Gewählt zum Ständerat, was aber nicht einfach ist.
Aber gleich. Aber es ist schon noch seltsam, dass der jetzt aus dem Hut gezogen wurde. Wie hast du das empfunden?
Ach, ich finde, jetzt hast du Petra Gössi gut gekannt, bevor sie Präsidentin geworden ist.
Nein, aber ein Tessiner, der ehemaliger Leiter ist von einem Altersheim, der nicht gut Deutsch kann und vor allem nicht gut Schweizerdeutsch kann, ist das jetzt optimal für die Volkspartei?
Also Toni Brunner hat auch nicht so wahnsinnig gut Französisch können. Der Chiesa kann dafür sehr gut Französisch. Das ist schon mal ein Vorteil für die SVP.
Nein,
schau mal, grundsätzlich sind wir ein vielsprachiges Land und der Chiesa kann ja Deutsch auch noch lernen. Und wie gesagt, er kann sehr gut Französisch, das ist schon mal gut. Also ich will mich jetzt nicht auf das einschiessen, sondern das Hauptthema ist, und da sind wir ja wahrscheinlich uns einig, es ist ziemlich peinlich, dass die grösste Partei von der Schweiz jetzt so lange gehabt hat, bis sie einen Kandidat gehabt haben, bis sie über die Hände, wo Präsident dort werden, das ist nicht ein gutes Zeichen.
Eben, und nicht richtige Wahlen. Also ich meine, der Fredi Heer hat wählen werden, aber der hat jetzt einfach gar keine Chance gehabt, vor dem Parteitag anzustehen und sich der Wahl zu stellen. Ist nicht so demokratisch, empfinde ich das.
Ja gut, aber meine, das läuft ja bei anderen Parteien teilweise auch relativ undurchsichtig. Du hast bei der SP hast du auch keine Gegenkandidaten gegen die zwei, wo jetzt wahrscheinlich Präsident und Präsidentin werden. Ich finde, der Herr hätte sollen antreten, ist klar. Ich finde, das sieht immer besser aus, wenn man nachher wirklich eine Wahl hat. Aber das muss die Partei selber wissen. Wie du weißt, bin ich ja nicht Mitglied in dieser Partei.
Offiziell.
Ich kann also auch noch nichts sagen, sondern ich bin reiner Beobachter. Und ich stelle auch fest, sie haben ein bisschen lang gehabt, um den aus dem Fuss zu
Aber ich glaube, du hast wahrscheinlich einen engeren Draht nach Herliberg, als der Chiesa je gehabt hat.
Nein, das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Ich schon. Also.
Vor allem hat der Herr Chiesa sicher jetzt bald einen sehr engen Draht auf Herliberg.
Genau.
Kannst sicher sein. lernt er auch gut Deutsch.
Und holt er dann seine Direktiven ab? Wie
ja,
alle
das
anderen.
Ist ja gut. Ich meine, jede Partei könnte sich ja den Finger abschlecken, wenn sie immer noch einen alten Elder Statesman hätten, der so viel weiss über Politik. Ich meine, das ist ja wie im Journalismus, Roger. Jeder Verlag hätte so Freude, Roger Schawinski als Berater zu haben, der alles weiss.
Bla, bla, bla.
Nein, es ist doch wahr. Alte weisse Männer wissen etwas.
Also, reden wir jetzt über Donald Trump und Joe Biden.
Liebe Unternehmer, ist Ihr Geschäftsjahr 2020 in Gefahr? Das muss es nicht. Bisnode hilft Ihnen durch die Krise. Wir verschaffen Ihnen die nötigen Business-Kontakte und Leads mit Smart Data Analytics. Also keine Panik. Alle Infos unter bisnode.ch.
Also gestern hast du in deiner Kolumne in so einer Sonntagszeitung geschrieben, es sei eine gute Woche für Donald Trump, unter anderem das Abkommen zwischen Israel und Golfstaaten, hat aber in den USA kaum Niederschlag geworfen, für die Wähler unbedeutend, das war übrigens schon lange in der Pipeline und ist nicht wegen Donald Trump ist das jetzt gelungen, sondern vor allem wegen der Angst vor dem Iran, wo du ja immer auch wieder warnst. Schon Tzipi Livni, die vor 10 oder 12 Jahren Außenministerin war, hat das vorbereitet, manche Sachen dauern länger. Also das hilft am Donald Trump. Und der Nobelpreis kommt er auch nicht über, wie sein Sicherheitsberater ja,
spricht schon vorgeschlagen hat. Spricht aber nicht für Norwegen. Aber ist ja klar. Also, das ist ja nur eine Provokation, die ich sehr lustig finde.
Ja, gut. Also, und dann das Zweite, was du gesagt hast, dass er die Kamala Harris genommen hat, das sei auch ein Sieg für ihn, weil das käme nicht gut für die Demokraten. Also, er hat sie als Angry Woman bezeichnet, als Mad Woman.
Nasty.
Also alle.
Er hat es aber auf einen ganz klaren Fall bezogen. Das ist nämlich genau das, was die amerikanischen Fake-Medien jetzt nicht richtig darstellen. Er hat nur sich bezogen auf den Fakt, dass die Frau gesagt hat, der Biden ist ein Rassist und ein Döppler. Das ist unglaublich. Und dass dann Biden das alles schön wieder vergisst, finde ich unglaublich.
Also Donald Trump tut immer wieder Frauen als Nasty bezeichnen. Er ist ein Frauenfeind, wie man weiss. Also mindestens in Beziehung, wenn sie in der Politik sind und starke Persönlichkeiten sind. Aber das Schlimmste ist ja, dass er die Birther-Lüge wieder aufgenommen hat. Nämlich, dass sie nicht wählbar ist, weil sie nicht in Amerika geboren ist. Das hat er beim Obama schon gemacht, während Jahren gemacht. Hat so überhaupt seine politische Karriere angefangen. Ich finde das schändlich, weil es ist ganz klar falsch und es ist peinlich. Und jetzt möchte ich deine Meinung dazu hören. Also und eine klare das, Meinung zu
erstens,
dem.
Erstens ist das nicht Thema. Sie ist ziemlich sicher, ganz sicher in Amerika geboren. Und ich würde als Donald Trump mich jetzt nicht auf das verlegen.
Wieso macht
das denn? Ich weiß auch nicht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, dass der Donald Trump ab und zu Sachen macht, die wir zwei, obwohl wir so intelligent sind, nicht verstehen. Das ist jetzt einfach so. Aber letztlich, und das ist der Punkt von meinem Kommentar gestern, Harris ist meiner Meinung nach eine der schlechtesten Kandidatinnen, die der Biden hätte können. Nein, der Biden hätte gar nichts machen müssen. Das Beste wäre gewesen, eine zentristische, moderate, kann Frau sein, kann Mann sein, kann schwarz sein oder asiatisch oder weiss, spielt keine Rolle. Er hätte nur jemanden müssen nehmen, der unauffällig ist, der moderat ist, der moderat wirkt, fast ein bisschen langweilig, dann wäre er gewählt worden im November. Weil die beste Taktik, die der Biden jetzt machen kann, ist einfach normal sein. Einfach sehr normal sein, weil die Leute sind ein bisschen müde, was Donald Trump betrifft, was die Aufregung betrifft und so weiter. Und Harris, muss ich sagen, ist ein Geschenk für Donald Trump.
Gut, also ich sehe genau umgekehrt, ich sehe es wieder Joe Biden. Also er hat eine schwarze Welle in der heutigen Zeit, ganz wichtig, nach Black Lives Matter. Er will wirklich alle schwarz auf seiner Seite, er hat eine Frau Welle, auch ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und er hat eine genommen, die eben nicht links ist, wie du geschrieben hast, sondern sie ist als Justizministerin von Kalifornien, ist sie knallhart auftreten für Law and Order, gilt als Cop, wird darum von der linken Seite der Demokraten angegriffen und ist brillant im Reden, hat sich auch gezeigt in verschiedenen Hearings, wie sie da kann auftreten und Fragen stellen. Brillant. Und ich freue mich jetzt schon auf die Debatte zwischen dir und Mike
Pence. Ich freue mich sehr.
Das ist ja dann der...
Sie ist so unbeliebt. Schau mal, sie hat ja nicht einmal Primaries angefangen, wie sie selber innerhalb der Demokraten politischen Basis total unbeliebt ist. Sie ist eine Frau, die die Leute nicht mögen. Deshalb hat sie auch relativ schnell müssen ihre Kandidatur für die Präsidentschaft beerdigen. Die ganze Kampagne ist praktisch nie richtig zum Funktionieren gekommen. Medien, Journalisten, so eine wie du, die verrecken fast, aber finden die wahnsinnig gut und so weiter. Ohne Grund, meiner Meinung nach, aber spielt keine Rolle. Bei den Leuten kommt sie nicht an. Erstens, grosser Fehler, Kalifornien. Kalifornien ist nicht unbedingt ein beliebter Staat. Zweitens, der Biden braucht nicht Kalifornien. Kalifornien hat das sowieso. Er hätte die müssen haben, wo in den sogenannten Swing States gut ankommt. Da kommt Harris überhaupt nicht gut an. Sie ist eine unangenehme, besserwisserische Person. Oh. Zweitens, nein, also wenn du sagst, sie sei nicht links, die ist die viertlinkste Senatorin jetzt im Senat. Nur der Sanders ist linker und Gillibrand ist linker. Und der andere weiss jetzt nicht mehr. Es ist die viertlinkste Ding. Es gut. Ist nicht wahr. Also, sie ist extrem nach links gegangen in letzter Zeit.
Erstens, Senatoren sind generell nicht so links, weil in einem Staat, wo man ja Mehrheiten holen, ist anders als bei Repräsentanten. Darum ist man im Senat generell nicht so links.
Kalifornien ist eine Ausnahme.
Sie hat in Kalifornien gewonnen. Ist erst die zweite schwarze Frau im Senat. Ist also irgendwie eine geschichtsträchtige Person. Und sie ist meiner Meinung nach brillant. Ich habe im Vorfeld genau überlegt, alle Kandidaten durchgenommen, Susan Wright, Blatt etc. Und hat gesagt, es gibt eigentlich nur eine Wahl, Kamala Harris, und die Reaktionen sind auch entsprechend. Reden wir doch über etwas anderes. Der Donald Trump ist in Panik geraten. Er hat wirklich Angst, dass er die Wahlen verliert, und er macht jetzt so ein bisschen die Lukaschenko-Methode. Er will die Wahlen diskreditieren. Der Lukaschenko hat es auf seine Art gemacht. Er will schauen, dass die Leute nicht richtig können per Briefwahl abstimmen. Er hat 700 grosse Briefsortierungsmaschine aus dem Verkehr genommen, von seinem Buddy, den er da rein hat, wo er in Millionen schon geshoppt hat, damit er den Posten bekommt. Und das ist natürlich brutal. Was hat er gestern gesagt? Hast du das gehört? Ja, die Wahl wird wahrscheinlich nach Monaten, vielleicht nur nach Jahren nicht entschieden sein. Nach Jahren nicht. Er will also diskreditieren, will auf die Art und Weise die Wahlen gehen. Das Undemokratischste, was ich je von jemandem gehört habe. Und jetzt will ich von dir eine Antwort.
Ich finde es lustig, dass das einer beklagt, der 3 Jahre lang behauptet hat, Russland hätte Donald Trump ins Weiße Haus gebracht.
Ja?
Demokraten können, was Wahlen akzeptieren betrifft, weiss Gott nichts sagen. Die haben noch nie eine Wahl von einem Republikaner so richtig akzeptiert. Das letzte Mal war wahrscheinlich irgendwie Richard Nixon. Weiss nicht einmal das. Spielt keine Rolle. 3 Jahre lang haben sie behauptet, Russland hätte Trump gewählt. Nachher haben sie behauptet, Impeachment gemacht und so weiter. Hey, und dann kommst du, der auch das glaubt hat und sagt, ja, der diskreditiert war. Wer bis jetzt wirklich, und da kann man gut beweisen, Wahlen nicht akzeptiert hat, sind Demokraten. Was Donald Trump sagt, was die Briefwahl betrifft, da hat er recht. Amerika hat ein Wahlsystem, das eine Katastrophe ist. Dass das durchaus möglich ist, dass das nicht funktioniert, das sagen sehr viele vernünftige Leute, ob Linke oder Rechte. Es ist wieder so ein blöder Wassersturm im Glas, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich froh, es zeigt nämlich, dass Demokraten überhaupt nicht sicher sind. Also, sie könnten so sicher sein, wenn sie einfach würden mal die Schnorren haben. Aber sie machen es Gott sei Dank immer wieder falsch.
Also, was du verzapfst, ich kann es wieder nicht anders sagen. Es ist im Malerbericht festgehalten worden, dass Russland die letzten Wahlen
beeinflusst hat. Aber nicht mit dem Donald Trump zusammengearbeitet. Das ist das Entscheidende, Roger.
Nein.
Das Entscheidende, weil sie haben ganz so gut der Hillary Clinton haben sie genauso helfen wollen.
Du hast jetzt gerade vorher gesagt, die hätten das nicht gemacht. Sie haben es gemacht. Aber dass der Donald Trump dort mitgeholfen hat, obwohl man gesagt hat, Russia, are you listening? Wo er gesagt hat, tönt doch mal die E-Mails von der Hillary Clinton
untersuchen. Ja, aber das war der Vorwurf gewesen, Roger. Dass er kooperiert hat mit den Russen.
Aber das ist wieder leid worden, das hast du drei Jahre lang geglaubt. Ich frage dich jetzt als Schweizer Bürger und Demokrat, als den ich dich immer noch sehe, wie reagierst du darauf, dass man verhindert, dass die Leute per Brief abstimmen können, vor allem in einer Pandemie, wo vor allem ältere Leute gefährdet sind, wenn sie stundenlang neu mit einem Wahllokal anstehen. Und ein extremes Beispiel, um zu zeigen, wie verlogen das Ganze ist, er hat gesagt, in Florida kann das stattfinden, Briefwahl, weil dort sind alle Republikaner an der Macht.
Ja, dort ist vielleicht Post besser.
Genau, nein, Post ist national.
Gleich Unterschied. Gleich Unterschied, bin ich sicher. Aber schau mal, Briefwahl, das sind wir
überfällig.
Briefwahl ist ein Seich in Amerika, weil sie können ja nicht einmal die normalen Wahlen richtig gut durchführen. Ich finde das ein Skandal, ganz grundsätzlich. Auch Florida war seinerzeit ein Skandal. Es ist ein Skandal, dass die Amerikaner nicht können ein System aufbauen, das wirklich funktioniert. Und ich meine, es sind ja Demokraten, die auf die Corona-Welle extrem gehofft haben und sie haben wahrscheinlich auch Erfolg. Corona schadet Trump ganz massiv. Wenn es so weitergeht, wird er abgewählt, da bin ich überzeugt. Aber der Punkt ist doch der, eigentlich, wenn man es ernst nimmt mit dem Corona, müssen wir jetzt eigentlich wirklich die Wahlen verschieben. Man kann es nicht verschieben, aber eigentlich müssen wir, weil Briefwahl wird keine gute Antwort sein in Amerika, weil es funktioniert nicht.
Also Briefwahlen haben immer funktioniert. Der Trump hat immer gesagt, es ist beschissen worden. Er hat noch nie einen Beweis gebracht. Auch bei uns sind zum Teil gewisse Fälle gekommen in der Schweiz, wo man hier und da mal an kleineren Orten das hat versucht zu beschissen und zu korrumpieren. Aber im Generellen funktioniert das in allen Ländern. Und dass der Donald Trump jetzt auf diese Art und Weise dann dauert es Monate oder vielleicht sogar Jahre, bis wir ein Resultat haben. Markus, wenn du das nicht denunzierst, dann verstehe ich dich langsam nicht mehr.
Ja gut, ich kann es nicht denunzieren, weil ich finde, es ist völlig ein fairer Punkt. In Amerika ist das Wahlsystem ein Mess. Sie haben immer Probleme, sie haben immer Manipulationen von beiden Seiten. Es gibt immer wieder begründete Verdächte, dass auch gefälscht wird von beiden Seiten. Ich erinnere an Florida, was wir damals im Jahr 2000 erlebt haben, war eine Schande für das Land. Sie haben es nicht verbessert seither. Briefwahl, wo sie jetzt relativ kurzfristig und sehr überstürzt müssen ausbauen, ist sicher nicht die richtige Antwort. Das Beste wäre, wir würden so schnell wie möglich das Land endlich normalisieren, was Corona betrifft. Dann könnte man auch normal im November wählen.
Genau, aber seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, sind 2 Millionen mehr angesteckt in Amerika, sind 70'000 mehr gestorben, weil der Trump da total versagt hat. Und einfach nur zur Erinnerung.
New York hat die höchste Zahl von Toten. Das ist alles Demokraten.
Ja, ist gut.
Ein Staat hat am meisten versagt, das ist New York. Hat nichts mit Donald Trump.
Aber die haben es jetzt gelöst und machen jetzt die Schule wieder auf, während andere das nicht können machen. Aber nur zur Erinnerung, einfach weil du da die Nebel vorhängst, wie du immer wieder verbreitest. In Florida ist es nicht um Briefwahl gegangen, sondern es war darum, dass man in den Wahllokalen zum Teil nicht richtig knipst.
Ja, das weiß ich schon.
Also es ist ganz
Grundsätzlich für das Wahlsystem in Amerika, und das weißt du, in ganz vielen Bundesstaaten ist es einfach ein Mess. Es ist nicht gut organisiert. Es gibt enorm viele Möglichkeiten zu manipulieren. Das ist der Punkt.
Also die Beweise sind noch nicht erbracht worden, Briefwahl.
Also ich kann dir nur ein Beispiel bringen. Meine eigene Tochter hätte ich in Amerika ohne weiteres wählen können. Sie hat nicht einmal, das ist in Massachusetts, sie hat nicht einmal den Ausweis verlangt. Sie hätte eigentlich können, damals natürlich Hillary Clinton wählen. Sie hätte Hillary Clinton gewählt, selbstverständlich. Das System ist wirklich jenseits von Gut und Böse, die hat.
Per Post?
Nein, in der Booth. Kein Ausweis verloren.
Also Markus, damit hast du dein eigenes Argument total zerstört.
Wieso?
Weil offenbar, dass man die Direktor, wenn man hingeht ins Wahllokal, ist offenbar sehr störungsanfällig. Und das umgekehrt bei der Briefwahl.
Es ist beides störungsanfällig. Also, weil das ganze System, je nach Staat, ist nicht gut organisiert. Das ist der Punkt.
Gut, also Amerika ist bisher immer noch eine Demokratie gewesen. Und alle Sachen, wo man das System verschlechtern will, wie es der Donald Trump jetzt macht, sind ein Weg Richtung Autokratie, wie man es eben in anderen Ländern sieht. Und ich bin froh, dass jetzt wahrscheinlich noch diese Woche, du wirst es sehen, wird das Repräsentantenhaus 25 Milliarden Dollar für die Postbehörden sprechen und dann wird die Post wieder aufbauen und dann wird das System verbessern.
Ja, aber das Geld, das sie jetzt geben, nützt überhaupt nichts. Die Probleme, die die Post jetzt hat, können sie so schnell gar nicht lösen. Das ist nicht der Punkt. Und zweitens, Roger, du bist der gewesen, der seit 3 Jahren, oder jetzt langsam mal 4 Jahren immer behauptet hat, Trump führt die Autokratie. Wir haben noch nie eine Autokratie, es gibt nie einen Beweis. Oh. Das ist eine Art von Propaganda, die ich unglaublich finde für einen Journalist. Das verstehe ich nicht.
Also, dass Verbrecher, die verurteilt sind, einfach begnadigen, weil sie seine Freunde sind, das ist eine Methode.
Das hat Bill Clinton genauso gemacht. Ganz viele Leute, das ist alles verfassungsmässig. Es ist einfach so, der Präsident kann Leute begnadigen.
Aber seine Freunde, die er profitiert davon, die er gesagt hat, sie sollen nicht aussagen, sagen gegen ihn.
Bill Clinton hat das auch
gesagt. Nein,
Mark Rich ist ein Freund von der Familie Clinton. Deshalb ist er begnadigt worden. Komm, jetzt hör doch auf. Das weißt du schon lange.
Ist das am letzten Tag von der Amtszeit von Bill Clinton gewesen? Und dort ist kein Zusammenhang mit einem Vorteil für den Bill Clinton. Wir sind am Schluss von dieser Sendung, jawohl. Wow, wir werden sicher nächste Woche wieder über das reden.
Ich bin froh, dass wir wieder streiten, weil irgendwie, du hast ja selber gesagt, im Sonntag sind die Leute eingeschlafen, weil das so nett und gesittet
war. Das ist echter Journalismus. wo man sich nicht nur übers Köpfchen streiten. Also, jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1. You and me. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.